euch mal die Sendung an. Sind immer wieder Männer dran. Sonnenstau und Regenpower. Auf jetzt, ab geht's. Nehmt die Mauer, nehmt den Besen, kehrt die Schwelle. Wir reiten jetzt auf
Lorawelle, die Hälfte des Äthers.
Ciao zusammen, wir begrüßen euch zur Sendung «Wie weibliche Freiheit entsteht» über das Buch vom Mailänder Frauenbuchladen.
Die Frauen haben uns in diesem Herbst besucht in Zürich, und zwar zum 15-jährigen Jubiläum vom Frauenzentrum. Wir haben, als sie in Zürich waren, sind mit ihnen diskutiert über ihr Buch, und da hat sich eine Runde gebildet, wo die weiter diskutieren. Und wir, oder ein Teil von diesen Frauen, sind jetzt hier im Studio von Lora und wollen heute Abend die Diskussion ein bisschen weiterführen. Die Sendung wird so vor sich gehen. Zuerst wird Traudel, das ist eine Frau von den Mailänderinnen, eine kurze Einführung geben. Das heisst, sie ist nicht so kurz, sie geht etwa 20 Minuten. Eine Einführung in ihr Buch, sodass also auch die zuhören können, die das Buch noch nicht kennen. Nachdem werden wir uns kurz vorstellen, die Frauen, die hier im Studio sind, und dann werden wir darüber diskutieren, was wir für uns hier in Zürich mit dem Buch können anfangen können, das verspricht, eine neue politische Praxis zu sein für Frauen, bewegte Frauen. Jetzt hört ihr also zuerst, was Traudel uns am 12. November erzählt hat, also eine Zusammenfassung vom Buch.
In diesem Buch wird die Geschichte der letzten 20 Jahre der Mailänder Frauenbewegung aufgearbeitet. Und das geschieht in einer Weise, die beispielhaft zeigt, wie die Frau zum Subjekt der Geschichte und der Geschichtsschreibung werden kann. Nämlich durch eine Veränderung des Blickwinkels. Wir sagen nicht mehr, die Frau existiert nicht in der Geschichte. Weg von der Opferrolle und hin zu einem Ernstnehmen der eigenen Geschichte und der eigenen Vergangenheit und auch der Produkte dieser Vergangenheit. Das Buch ist ein Theoriebuch, aber Theorie heißt hier eigentlich nur, dass eine politische Praxis in Worte gefasst wird. Viele von den Dingen, die passierten, um die es hier geht, die hatten früher noch gar keinen Namen. So wurden jetzt zum Beispiel alte Flugblätter und Tonbandprotokolle und auch mündlich überlieferte Erinnerungen, die bei vielen von uns anderweitig im Papierkorb verschwunden wären oder vor sich hin stauben, wie auch hier im Archiv, wie eben schon berichtet wurde. Diese Dokumente erhalten hier ihre wahre Bedeutung als historische Quellen zurück. Im Rückblick auf die eigene Geschichte, vor dem Hintergrund des mittlerweile erworbenen politischen Wissens, erhalten jetzt überhaupt viele Episoden, die in der Vergangenheit passiert sind, unter den Frauen überhaupt erst eine Bedeutung, einen Sinn. Das Bedürfnis, diese eigene Geschichte aufzuschreiben, entstand aus einem Bewusstsein hinaus, das natürlich über diesen engen Rahmen von 20 Jahren Zeit weit hinausgeht. Das Ziel dieser historischen Rekonstruktion ist es, uns in eine Generationenfolge von Frauen einzuschreiben. Was bisher normalerweise mit Feminismus bezeichnet wurde, erhält hier in diesem Buch einen ganz neuen Namen, nämlich Genealogie. Mit weiblicher Genealogie meinen wir ein in die Welt treten von Frauen, die sich in dem, was sie tun und in dem, was sie denken, auf das berufen, was andere Frauen vor ihnen schon gedacht oder gemacht haben. In der Einleitung dieses Buchs wird an verschiedenen Beispielen aus der Geschichte und auch aus der Literatur, sogar aus der Bibel, vorgeführt, dass es solche Beziehungen zwischen Frauen eigentlich schon immer gegeben hat. Nämlich Beziehungen, in denen sich eine Frau einer anderen Frau anvertraut, weil sie dieser anderen Frau mehr Wissen oder mehr Kompetenz zugesteht. Die andere Frau wird so zum Maßstab und zur Vermittlungsinstanz zwischen dir und der Welt. Dieser Beziehung einer Frau zu einer anderen haben wir den Namen Affidamento gegeben. Und den habe ich auch im Deutschen so gelassen. Affidamento können wir übersetzen mit sich anvertrauen, sich einer anderen Frau anvertrauen. Wie die Beispiele, die wir hier anführen, aus Geschichte und Literatur aber auch zeigen, blieb diese Beziehung zwischen zwei Frauen ganz oft im Rahmen von einer persönlichen Freundschaftsbeziehung, also auf einer persönlichen, privaten Ebene, können wir sagen, stecken. Im herrschenden, von den Männern entworfenen symbolischen System gibt es nämlich keine Möglichkeit, diese Beziehung zwischen zwei Frauen gesellschaftlich sichtbar und wirksam zu machen. Und vor allem nicht der Beziehung zwischen zwei Frauen, in der eine offensichtliche Ungleichheit herrscht. Deshalb haben wir verstanden, dass die Beziehung des Affidamento zu einem politischen Inhalt werden muss und nicht auf die private, persönliche Sphäre beschränkt bleiben darf. In unserem Verständnis von Politik ist es nämlich wichtiger, Lehrmeisterinnen zu haben, Frauen, an denen wir uns orientieren können. Es ist wichtiger, solche Frauen zu haben, als von der Gesellschaft Rechte zugestanden zu bekommen. Der Feminismus dagegen, der sich auf die Forderungen an die Männerwelt beschränkt, wird hier im Buch eine untergeordnete Politik der Unterordnung genannt. Denn eine solche Politik orientiert sich an dem, was die Männer für sich erfunden haben, nimmt das zum Maßstab, was die Männer für sich als gut befinden. Und deshalb muss in einer solchen Art von Feminismus, in einer solchen Art von Denken, die Frau zwangsläufig immer ein defizitäres Wesen bleiben. Unter diesem Gesichtspunkt werden im ersten Kapitel des Buchs die Anfänge der neuen Frauenbewegung in Italien analysiert. Diese Weigerung der Frauen, sich am männlichen Maßstab zu orientieren, lassen sich schon in ganz alten Dokumenten entdecken, teilweise aus dem Jahr 1966 schon. Allerdings fehlt in diesen alten Dokumenten ein Begriff, der heute in der theoretischen Diskussion eine zentrale Rolle einnimmt, nämlich der Begriff der sexuellen Differenz oder auch der Geschlechterdifferenz, wie es manchmal ins Deutsche übersetzt wird. Mit sexueller Differenz meinen wir nicht nur den Unterschied, der in der Gegenüberstellung Mann-Frau deutlich wird, sondern die Differenz wird erst sichtbar, das ist die Differenz, die sexuelle Differenz ist eine Grunddifferenz im Menschsein, die für die Frau Gestalt annimmt, erst in dem Moment, wo sie sich mit der anderen Frau konfrontiert und nicht mit dem Mann. Wie schwierig es allerdings ist, dieser Beziehung der Frau zur anderen Frau Gestalt zu verleihen, zeigte sich ziemlich bald in der Praxis. Zum Beispiel in den Selbsterfahrungsgruppen, die in Italien, ja wie in allen Ländern oder westeuropäischen Ländern, Amerika auch, in den 70er Jahren entstanden, zeigte sich bald, dass die Frauen nicht dazu fähig waren, Grenzen zwischen sich zu ziehen. Es gab die totale Identifikation, ich bin wie du, du bist wie ich. Und Unterschiede zwischen den Frauen wurden überhaupt nicht zugelassen. Das führte ziemlich bald zur Langeweile. Langeweile entstand zum Beispiel auch in einem anderen Zeitungsprojekt in den 70er Jahren, wo bedingungslos und ohne Kriterium und Wertmaßstab alle Beiträge abgedruckt worden sind, die Frauen schrieben. Jedes Wort jeder Frau ist gleich viel wert wie das Wort einer anderen Frau. Das führte teilweise dazu, dass das Gesagte sich in seiner Wirkung aufhob, indem nämlich eine andere Frau genau das Gegenteil behauptete. Und dieser Pluralismus führte dazu, dass es überhaupt keine Wirksamkeit mehr der Frauenworte gab. Aber was interessant ist jetzt in Italien, ist, dass diese Frauen immer so ein kritisches Bewusstsein hatten und die Langeweile sofort als Alarmsignal registrierten. Und deswegen entstand so eine richtige Phase des Experimentierens. Ein Projekt wurde fallen gelassen oder modifiziert, eine Zeitung weggeworfen und eine neue gemacht. Es gab eine richtige Phase des Experimentierens. Aber das Grundbemühen war eigentlich immer die beiden Pole der Politik, nämlich einmal die Suche nach sich selbst und auf der anderen Seite die Existenz in der Gesellschaft miteinander zu verbinden. Anfang der 70er Jahre und in den letzten Jahren wieder aufs Neue, war die Diskussion in der italienischen Frauenbewegung ziemlich stark von juristischen Fragen geprägt, wie zum Beispiel das Recht auf Abtreibung, die Reform der Vergewaltigungsgesetze und so weiter. Im zweiten Kapitel des Buchs widmet sich daher die Juristinnengruppe, die aus dem Buchladen heraus entstanden ist und von denen heute Maria Grazia Campari und Lia Cigarini hier sind als Vertreterinnen, widmen sich der Frage des Verhältnisses der Frauen zur Justiz. Genauer gesagt, sie stellen sich die Frage, nützt es den Frauen, mittels Gesetzentwürfen, Unterschriftensammlungen und so weiter, in die staatliche Gesetzgebung einzugreifen? Diese Frage ist nach wie vor sehr brisant, wahrscheinlich auch hierzulande, denn die Tendenz, staatliche Interventionen zum Schutz der Frau zu fordern, hat sich ja sehr verbreitet in den letzten Jahren. Die Antwort der Juristinnen heißt aber ganz eindeutig Nein. Eine solche Politik bringt den Frauen mehr Schaden als Nutzen. Wie sich nämlich in der Praxis gezeigt hat, spiegeln die Gesetze, die aufgrund von solchen Initiativen zustande kommen, immer die Interessen wieder von denjenigen, die diese Gesetze machen letzten Endes, nämlich der Männer. Und deswegen schaden solche Aktionen den Frauen mehr, als dass sie nützen. Die Juristinnen analysieren nun ganz genau die Gründe, warum ein solches Vorgehen nicht zu dem erwarteten Ergebnis führen kann. Das wird sich vielleicht auch nachträglich in der Diskussion noch deutlicher herausstellen. Es gibt auf jeden Fall mehrere Gründe, warum eine solche Politik zum Scheitern verurteilt ist. Erstens, kein Gesetz seitens des Staates kann den Frauen Wert zuschreiben, wenn ihnen dieser nicht sowieso schon von der Gesellschaft zuerkannt wird. Denn ein Gesetz ist immer ein von der Realität abgeleitetes Gebilde. Der zweite Grund, Frauen sind keine unterdrückte gesellschaftliche Gruppe, sondern ein Geschlecht mit einer Vielfalt von Interessen und von sozialen Hintergründen. Ein Gesetz dagegen ist etwas Abstraktes, es kann nur eine Kategorie von Frauen beschreiben. Und das sind zwangsläufig bei solchen Gesetzen immer die Frauen, die am meisten benachteiligt sind. Insofern ist ein solches Gesetz nur eine ideologische Verallgemeinerung, in der sich letztendlich keine Frau mehr wiedererkennen kann. Und drittens, wenn die Frauen solche Aktionen wie Unterschriftensammlungen, Gesetzesinitiativen und so weiter starten, machen sie von symbolischen Strukturen Gebrauch, wie Staat, Parlament, Gerichte und so weiter, die von Männern geschaffen wurden, um die Interessen von Männern zu vertreten. Diese Strukturen, die geben sich zwar als neutral aus, sie behaupten, dass sie von Männern wie von Frauen gleichem Maße benutzt werden können. Aber in Wirklichkeit sind diese Strukturen doch ein Ausdruck der homosexuellen Beziehungen, im übertragenen Sinne versteht sich, zwischen den Männern und dienen der Regelung von Konflikten unter Männern. Dem Eingreifen der Frauen über Gesetzesinitiativen halten die Juristinnen jetzt eine eigene, andere Strategie entgegen. Sie möchten subversiv arbeiten innerhalb der bestehenden Gesetzgebung. Sie bauen wichtige Beziehungen der Frauen untereinander auf und verteidigen vorzugsweise Frauen. Sie versuchen im Prozess, und dafür sind zum Beispiel Scheidungsprozesse ganz besonders gut geeignet, zu zeigen, dass es einen Konflikt der Geschlechter gibt. Und auch die Klientinnen, die sich ganz bewusst an eine Rechtsanwältin und nicht an einen Rechtsanwalt wenden, zeigen damit, dass sie nicht an die Neutralität des Gesetzes glauben. Und deshalb wählen sie eine Frau als Vermittlungsinstanz. nach diesem Kapitel über die Fragen der Justiz, die in Italien, auch schon in der Bundesrepublik und vielleicht auch hier schon zu vielen Diskussionen geführt hat, folgt in dem Buch eine Auseinandersetzung mit den Frauenprojekten, die sich ab 1975 in Italien wie auch hierzulande ausgebreitet haben. Diese Politik der Frauenprojekte wird in diesem Buch so exemplarisch diskutiert, dass sich wahrscheinlich alle Frauenprojekte auch in anderen Ländern in der Analyse wiedererkennen können. Der Ausgangspunkt für die Gründung von Frauenbuchläden, Frauenbibliotheken, Zentren und so weiter war das Bedürfnis, von der reinen Bewusstseinsarbeit in den Selbsterfahrungsgruppen zum sozialen Handeln überzugehen. In Mailand war es allerdings so, dass anders als in anderen Projekten die Frauen vom Buchladen von Anfang an so selbstkritisch waren, dass sie gleich die Gefahren erkannt haben, die in solchen Projekten stecken. Nämlich die Gefahr, dass die Frauen diese Projekte als Nischen betrachten können, wo sie sich vor der grausamen Realität zurückziehen können. Und dies implizierte eine noch viel größere Gefahr, nämlich, dass die ursprünglichen Ansprüche, die Gesellschaft verändern zu wollen, völlig verschwanden, sobald das Projekt gut funktionierte. So ist es nämlich im Frauenbuchladen passiert. Kaum hat das Projekt funktioniert und das Geld kam rein, da dachte niemand mehr an den ursprünglichen Anspruch, die Gesellschaft mit einem solchen Projekt verändern zu wollen. Das war so eine Art Sackgasse, in die Projektepolitik geraten war. Eine weitere Sackgasse zeigte sich zum Beispiel auch in einem Frauenzentrum in Mailand, in der Via Coldilana. Da war die absurde Situation entstanden, dass jeden Mittwochabend hundert Frauen zusammenströmten, aber immer nur dieselben 10 Frauen redeten. Und an dieser Situation war einfach nichts zu ändern. Diese Situation wird in dem Buch nun so analysiert, dass es heißt, das war ein Symptom dafür, dass die Frauen selbst in den Räumen, die sie autonom für ihre Politik geschaffen hatten, noch kein autonomes System der Symbole hatten. Ich möchte auch noch ganz kurz hier den Begriff des Symbolischen erklären, das System der Symbole, denn dieser Begriff spielt in unserer Diskussion eine wichtige Rolle. Das Symbolische. Mit dem Symbolischen. Allora è sparita. Mit dem Symbolischen, dem System der Symbole, meinen wir die Art und Weise, wie wir uns die Dinge vorstellen und wie wir die Dinge darstellen. Symbolische Figuren prägen unsere Auffassung von der Realität. Zum Beispiel, solche symbolischen Figuren waren lange Zeit in der Frauenbewegung das Vergewaltigungsopfer, die unterdrückte Hausfrau, die geschlagene Frau. Das alles sind aber Bilder eines untergeordneten weiblichen Symbolischen, das heißt Negativbilder der Frau. Für jeden Mangel, den die Frau empfindet, muss ein Schuldiger oder auch eine Schuldige gefunden werden. Ein solches Denken kreist immer nur um Dichotomien wie Opfer, Unterdrücker, gerecht, ungerecht und so weiter. Und dieses feministische Denken war aber sehr begrenzt in Wirklichkeit. Das wird im Buch aufgezeigt an einem schönen Beispiel mit einer Hausfrau, die beschließt, den Schulabschluss nachzuholen. Und sie hat eine feministische Lehrerin, die ihr sagt, sie war immer unterdrückt und hat immer alles falsch gemacht in ihrem Leben. Diese Hausfrau schreibt nun einen Text, in dem sie sagt, mein Akt, in die Schule zurückzukehren, war ein Akt der Freiheit. Und deswegen bin ich nicht einverstanden mit der feministischen Interpretation, dass ich eine Unterdrückte bin. Das heißt, zu jener Zeit fehlte der Frauenbewegung, also die Vorstellung von Freiheit als etwas, was schon existiert und was einen Bewusstwerdungsprozess überhaupt erst möglich macht. Stattdessen glaubten die Frauen damals, dass zuerst der Bewusstwerdungsprozess kommen müsse und danach die Freiheit käme. Die logische Ordnung war irgendwie auf den Kopf gestellt. Und in der Tat sah es dann ja auch so aus, dass je weiter der Bewusstwerdungsprozess fortschritt in den Köpfen der Frauen, desto größer wurde ihr Gefühl der Fremdheit innerhalb der Welt. Es bestand also das Dilemma, dass sich die Veränderung, die sich in den Köpfen der Frauen abspielte, nicht in gesellschaftlich relevante Inhalte umsetzen ließ. Und sobald die Frauen gesellschaftlich etwas sagen mussten, sprachen sie nur noch von Forderungen, von Unterdrückungen, von Opferrolle. Das heißt also, dass die Frauen mit einer solchen Politik in die Gesellschaft eintreten, als ein Geschlecht, das schon von vornherein verloren hat. Eine solche Politik kann nur verändert werden, wenn die Frauen die Einheit, die das für das Funktionieren der Gesellschaft zu gelten scheint, zweispalten. Die Frauen können nur durch ihr Geschlecht selbst legitimiert werden und nicht durch die Männer. Das können wir erreichen, indem wir symbolische Figuren entwerfen, die aus der Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht die Grundlage unserer Freiheit machen. Wir orientieren uns nicht mehr an den symbolischen Figuren der Unterdrückung, nicht mehr am Vergewaltigungsopfer, nicht mehr an der misshandelten Hausfrau. Der Mangel heißt für uns nicht mehr Schuld der anderen, sondern Mangel heißt Wunsch nach etwas anderem, also den Mangel positiv wenden. Das ist die theoretische Grundlage, auf der die politischen Experimente im Mailänder Frauenbuchladen aufbauten. Im vierten Kapitel des Buches wird gezeigt, wie auch durch bedenkenloses Experimentieren ein theoretisches Ergebnis erzielt wurde, das vorher noch nie formuliert worden war. Und meines Erachtens ist es auch in vielen anderen Frauenzusammenhängen noch nicht formuliert worden. Und zwar geht es um die Thematisierung, die Aufarbeitung und vor allem um die positive Bewertung der Ungleichheit zwischen Frauen. Im Buchladen in Mailand fing das mit einer scheinbar ganz harmlosen Diskussion an. Es ging darum, dass ein Heft geschrieben werden sollte über verschiedene Schriftstellerinnen. Der Titel hieß Unser aller Mütter. Die Mütter waren die Schriftstellerinnen. Und in der heißen Diskussion, welche Schriftstellerinnen jetzt bevorzugt behandelt werden sollten, konnten sich manche durchsetzen, andere nicht. Und plötzlich hat eine Frau gesagt, die Mütter sind gar nicht die Schriftstellerinnen, die Mütter sind hier unter uns, denn wir sind nicht alle gleich. Und dieser historische Ausspruch, der sagte also etwas, was eigentlich im Prinzip schon allen vor Augen lag, dass die Frauen nicht alle gleich waren, dass manche mehr Kompetenzen und mehr Autorität innerhalb der Gruppe hatten. Und das war nun ausgesprochen. Indem die Frauen das nun anerkannten, entsteht eine Autorität weiblichen Ursprungs. Nun erwies sich aber immer wieder als notwendig, zu betonen, dass diese Autorität weiblichen Ursprungs nicht dasselbe ist wie die männliche Autorität. Das war eine wirkliche Schwierigkeit, diese beiden Autoritäten nicht zu verwechseln. Es erwies sich als notwendig, immer wieder zu betonen, dass diese Autorität von Frauen geschaffen worden ist und dass sie nur dann entsteht, wenn Frauen anderen Frauen die Autorität geben. Und erst in dem Moment, wo wir anerkennen, dass es eine weibliche Autorität gibt, können wir auch die Unterschiede zwischen uns wahrnehmen. Die Unterschiede zwischen uns, die wir gemeinsam die Perspektive der sexuellen Differenz und der weiblichen Autorität haben. Erst in diesem Moment können die Frauen untereinander auch zu Tauschenden werden. Solange es nämlich keine richtigen Tauschbeziehungen unter Frauen gibt, passiert Folgendes. Eine Frau sieht eine andere, die etwas mehr hat, was sie gerne haben möchte, und sie bleibt in dem elementaren Gefühl des Neides stecken. Und der Neid entsteht aber nur deswegen, weil wir noch nicht gelernt haben, richtige Tauschbeziehungen zu anderen Frauen einzugehen. Eine Frau, die in der Gesellschaft zeigen will, dass sie eine Frau ist und das nicht nur mit anatomischen Mitteln, durch Mutterschaft zum Beispiel, zeigen möchte, kann das erreichen, indem sie eine Allianz, eine Beziehung des Affidamento mit einer anderen Frau eingeht. Und dazu ist aber der Austausch nötig. Der Austausch zwischen der Frau, die will, und der Frau, die weiß. Und dieser Austausch macht uns aber oft Schwierigkeiten. Diese Schwierigkeiten sind aber nicht psychologischer Natur, sondern sie liegen in der symbolischen Ordnung begründet. Die symbolische Ordnung, die nicht vorsieht, dass solche Tauschbeziehungen zwischen Frauen existieren. Und deshalb wollen wir eine Revolution des Symbolischen. Erst dann merken wir nämlich, dass die gesellschaftlichen Zwänge viel weniger stark sind, als wir meinen in dem Moment, wenn wir uns ihnen unterwerfen. Die Frau ist nämlich viel mehr vom Bild des Unterdrückers unterdrückt, als vom Unterdrücker in Fleisch und Blut. Eine Beziehung zu einer anderen Frau einzugehen, die ein Mehr für uns verkörpert, mehr Autorität, mehr Kompetenz und so weiter, bereitet aber oft Schwierigkeiten. Es ist uns auch schon schwierig, uns das überhaupt vorzustellen, eine solche Beziehung zu haben, auch in der Gesellschaft zu zeigen. Das wird hier im Buch zum Beispiel an dem Buch Cassandra von Christa Wolf aufgezeigt. Da ist ja die Rede von der Welt der Frauen, aber wo gibt es diese Welt der Frauen? Nicht im sozialen, gesellschaftlichen, sichtbaren Kontext, in der Welt der Männer, in der gemischten Welt, sondern die Frauen müssen sich in die Höhlen des Berges Ida einnisten, um überhaupt so ein Element, ein rudimentäres Element von Beziehungen unter Frauen zu haben. Und ganz oft stoßen wir aber auch auf das Missverständnis, dass Frausein gleichzeitig bedeutet besser sein. Manche glauben, die weibliche Differenz müsste sich mit bestimmten Inhalten füllen lassen, zum Beispiel Friedfertigkeit oder Naturverbundenheit. Wir meinen aber, dass das Frausein überhaupt nicht mit ethischen Inhalten gefüllt werden kann. Es kann überhaupt nicht mit Inhalten definiert werden. Denn Inhalte würden ja unsere Freiheit, die wir wollen, gerade wieder einschränken. Manchmal passiert es auch, dass wir uns von einer Frau, die etwas Großes für uns verkörpert, erdrückt fühlen. Und deswegen haben wir dann die Fantasie, dass wir im Prinzip alle gleich seien. Doch so kann die weibliche Autorität in der Gesellschaft niemals zum Ausdruck kommen. Das Fehlen der weiblichen Autorität in der Gesellschaft ist nämlich nicht nur auf die sexistische Herrschaft zurückzuführen, sondern auf einen Effekt der unglücklichen Spiegelung zwischen Frauen. Wenn ich in einer anderen Frau etwas nicht sehe, was ich einer anderen Frau nicht zuerkennen kann, also zum Beispiel Autorität, das kann ich auch mir selbst nicht zuerkennen. Wir sehen auch oft, dass die Frauen ganz orientierungslos von einem Projekt zum anderen springen und sich nie richtig an eine Sache binden können. Das kommt daher, dass eine Frau, wenn sie sich ihrem anatomischen Schicksal entzieht, nicht automatisch frei wird. Sie wird bindungslos. Freiheit und Notwendigkeit können für die Frau gar nicht zusammenfallen. Notwendigkeit heißt für sie Mutterschaft, Freiheit heißt die Möglichkeit, sich dem zu entziehen. Und wenn die Frau von der Knechtschaft ihres anatomischen Schicksals befreit ist, wird sie nicht automatisch frei, sondern erstmal überflüssig. Und es gibt nur einen einzigen Weg, um aus dieser Orientierungslosigkeit, aus dieser Überflüssigkeit herauszukommen. Nämlich anerkennen, dass wir das, was wir haben, was wir wissen und was wir sind, anderen Frauen verdanken. Den Männern sind wir überhaupt nicht schuldig. Denn die Männer wollten uns nie in dem Gesellschaftsvertrag, den sie unter sich geschlossen haben, einbeziehen. Erst wenn wir gelernt haben, das, was wir von anderen Frauen gelernt haben und das, was wir anderen Frauen schuldig sind, auch zu bezahlen, erst wenn wir ein richtiges Tauschverhältnis mit anderen Frauen entwickelt haben, können wir auch zum Tausch mit der Gesellschaft fähig sein, ohne dabei unser Geschlecht zu verleugnen. Wenn wir uns in einem Pakt der Freiheit an andere Frauen binden, binden wir uns dadurch an die Gesellschaft. Und wir spalten den Gesellschaftsvertrag der Männer entzwei. Und wir machen sichtbar, dass dieser Gesellschaftsvertrag nicht universal, neutral, sondern männlich geprägt ist. Ein Zitat aus dem Buch: Eine Frau ist frei, wenn sie entscheidet, ihre Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht zum Ausdruck zu bringen. Und dabei weiß, dass das keine Frage der Entscheidung ist. Es ist notwendig, dass eine Frau sich auf ihresgleichen bezieht, wenn sie eine gesellschaftliche Existenz erreichen möchte. Eine Politik der Forderungen dagegen, der Forderungen an die Männer, kann nur kleine Fortschritte bringen, aber niemals die Freiheit. Bis jetzt sahen die Beziehungen unter den Frauen oft so aus, dass sie sich auf einer elementaren Ebene der gegenseitigen Überlebenshilfe bewegten. Und wir schlagen aber vor, dass diese elementare Ebene, diese niedrige Ebene des Überlebens, zu einer hohen Ebene der Freiheit gemacht wird. Dazu ist es aber nötig, dass wir selbst hohe Ansprüche an uns stellen und an die anderen Frauen, dass wir uns beurteilen lassen von anderen Frauen und andere Frauen beurteilen. Nur auf diese Weise können wir einen weiblichen Maßstab zur Veränderung der Welt schaffen. Wenn wir auf diese Weise den Gesellschaftsvertrag entzweispalten, wird das nicht zum Chaos führen. Es wird eine Gesellschaft entstehen, die von Frauen und von Männern regiert wird, in der die Differenz zum Ausdruck kommt, in der klar wird, dass der Mensch zwei ist. Noch ein Zitat aus dem Buch zum Abschluss. Wie heute der Ausdruck der sexuellen Differenz kein Problem darstellt, wenn es darum geht, den nackten Körper zu bedecken oder Opern zu singen. Ja, wir das sogar noch schön finden, weil das eine von der Natur gegebene Tatsache interpretiert und um eine menschliche Dimension bereichert, so wird es kein Problem darstellen, wenn nach dem Maßstab der Differenz von Mann und Frau sein, die Justiz verwaltet, die Arbeit organisiert und die Gesellschaft geplant wird. Ich hoffe, es war nicht zu lang.
Mama.
Nach dieser Einführung, die Traudl Sattler gegeben hat, ins Buch von den Frauen vom Mailänder Frauenbuchladen, möchte ich euch jetzt vorstellen, wer da im Studio sitzt und in der nächsten Stunde wird diskutieren über das Buch. Das ist mal Goni und dann neben dir sitzt Regula und neben der Regula sitzt Doris und neben der Doris sitzt nochmal eine Regula und dann ist noch Patricia da und am Mikrofon ist Tove. Ihr habt das also gehört, das Buch ist eine Art eine Geschichte, Geschichte von, der, von einem Teil von der Frauenbewegung in Mailand. Und wir haben die Frauen eingeladen nach Zürich, weil wir wollten mit ihnen über unsere Geschichte, über unsere Praxis hier diskutieren, das heisst auch unsere Praxis selber reflektieren. Unsere Idee ist, eine Diskussion in Gang zu bringen, und zwar eine Diskussion, die längerfristig sein sollte, die ermöglicht, unsere Geschichte auch in einen Zusammenhang zu stellen. Und wir möchten deshalb im Anschluss an die Diskussion mit den Mailänderinnen und auch im Anschluss an die Sendung heute Abend am 10. Januar nochmal eine Diskussion machen. Wir wollen, dass alle Frauen, die Interesse haben am Buch, kommen. Und ideal ist, wenn die Frauen das Buch schon gelesen haben. Und zwar findet das statt am 10. Januar im Frauenzentrum. Die Zeit wird noch bekannt geben. Wir möchten die Diskussion heute Abend also unter dem Aspekt führen, was uns das Buch bringt für unsere Praxis da. Das Buch ist eine rechte Provokation für uns. Und ich möchte eigentlich gerne mal mit dem anfangen, was Traudl am Schluss noch gesagt hat. Es geht nicht darum, dass die Frauen Forderungen stellen an die Männerwelt. Sie haben in ihrem Titel, im italienischen Titel, wo lautet «Non credere di avere dei diritti», tönen sie das auch an. Wir haben also, wir sollen nicht glauben, Recht zu haben. Weil Recht könnte uns auch wieder weggenommen werden. Und Recht, zum Beispiel das Recht auf unsere Freiheit, ist nicht etwas, was wir von der Männerwelt fordern können. Es ist nur etwas, was wir selber machen können. Wir hier in der Schweiz haben aber auch die Praxis, dass wir Forderungen stellen. Wir gehen auf die Strasse, wir sind gegen irgendetwas. Was machen wir mit dem, wenn sie findet, dass das eigentlich den Frauen nichts bringt? Fühlt ihr euch nicht angegriffen von dem, wenn die Frauen kommen und sagen, es geht nicht darum, also zum Beispiel am nächsten Mittwoch gehen wir auf die Strasse demonstrieren gegen Gewalt. Und sie schreiben in ihrem Buch, dass sie eigentlich nichts halten von grossen Demonstrationen, nichts halten davon, wenn Frauen etwas anklagen gehen, sondern es geht darum, dass Frauen untereinander ihre eigene Welt entdecken oder entstehen lassen. Fühlt ihr euch von dem nicht angegriffen?
Für mich ist es ein Teil von einem Angriff. Also eine Demonstration ist einerseits, dass ich etwas anklage, aber ich fordere ja zum Beispiel nicht, an dieser Demonstration gesehen zu sein. Oder ja, konkrete Konzessionen von der Männergesellschaft. Demonstration ist für mich auch etwas, also mir näher. Zum Beispiel eine Nachtdemonstration oder jede Frauendemonstration ist einfach die Strasse und der öffentliche Raum auch näher. Und in dem Sinne etwas Positives. Also ich, ja.
Für mich geht deine Frage eigentlich gerade mit in die Schwierigkeiten, die ich habe mit dem Buch einerseits und der Art von Politik, die ich mache, andererseits. Nämlich, dass ich es nicht zusammenbringe. Und zwar, weil es für mich an ganz verschiedenen Orten oder Hebel ansetzt. Und das also die Mailänder Frauen, sie meinen ja, dass es keinen Sinn hat, auf die Straße zu gehen, weil dort quasi der Maßstab vom Mann herrscht. Also das Geschlecht ist wie der Maßstab, wo die Welt gemessen wird, wo bewertet wird. Und bei uns herrscht logischerweise der Maßstab vom männlichen Geschlecht. Und dass es viel wichtiger ist, dass sich überhaupt irgendwie darauf einzulassen, sei es jetzt denunziatorisch oder mit Forderungen, wäre es, Maßstäbe zu entwickeln unter Frauen, die die Welt messen aus dem Blick der Frauen, also von unserem Geschlecht her. Also wir, unser Geschlecht, lernen das Maßstab zu nehmen. Und es ist für mich, ich muss sagen, ich bringe es einfach nicht zusammen. Ich finde das ein total, eigentlich für mich ein richtiger Ansatz, den sie haben, wo ich finde, es ist wirklich nötig, dass wir das machen. Aber ich muss sagen, ich finde es trotzdem absolut nötig, dass ich auf die Straße gehe, um auf Probleme aufmerksam zu machen oder gegen etwas zu protestieren. Also auch gleich einen Protest durchzugeben und nicht einfach nur in dieser subversiven Art, wie sie es jetzt darstellt, ich sage jetzt einmal subversiv, nur auf dieser Ebene zu arbeiten.
Also subversiv finde ich nicht. Also die eine Frau hat ja als Lehrerin gearbeitet und die anderen beiden sind Anwältinnen. Also das ist auch keine subversive Ebene.
Ja, ich sage es, es stimmt klar nicht. Ich finde es irgendwo, für mich persönlich hat es etwas Subversives. Weil was sie machen, ist ja eigentlich, dass sie in ihrem Arbeitsbereich, und das sind gemischte Zusammenhänge, dass sie dort quasi die Frauen gehen, nicht aufklären, sondern mit diesen Frauen anfangen, arbeiten, die Art von Beziehung, die sie Affidamento heisst, herstellen. Und das, finde ich, hat etwas Subversives, weil sie gehen ja nicht öffentlich mit sich anschreiben, sondern sie tun die gemischten Zusammenhänge eigentlich, probieren mit den Frauen etwas aufzubauen, ohne dass es in dem Sinne eine Organisation wäre oder irgendetwas.
Also das Subversive für mich daran ist auch, dass sie sagen, mit den Erkenntnissen, die ich habe, mit den auch gesellschaftlichen und individuellen Freiräumen, die ich mir geschaffen habe, also jetzt gerade die, die an dem Buch geschaffen haben, wo sich eigentlich könnten bequem zurücklehnen können und sagen, was will ich eigentlich noch mehr? Ich habe meinen Job, ich habe zum Teil auch meine Frauenzusammenhänge, die ich brauche zum Leben. Und ihr Anspruch ist eben, überall, wo sie sind, dorthin zu wirken und zu denunzieren und Frauen zu unterstützen und ihnen Wert zu erkennen, damit die Gesellschaft schlussendlich verändert, oder? Und das finde ich schon etwas, ja gut, da müssen wir über den Begriff Subversivität diskutieren, aber das ist schon etwas, was ich finde, Subversivität trifft das nicht das Verhalten, also die Einstellung zum Leben, also zu dem, was ich mache, was ich möchte erreichen, oder? Also dass du nicht deklariert gehst und sagst, ich will das und genau so und so und ich gehe an die und die Tür das fordern, sondern dass du eigentlich alle Frauen ernst nimmst.
Also ich habe da schon eine Frage dazu, also wenn sie Gesellschaft verändern?
Ja. Das sagen sie explizit. Ich weiß jetzt nicht mehr von anderer Seite. Aber.
Was ich einfach schwierig finde bei dem Modell von Gesellschaftsveränderung, wo sie so in diesem Buch darstellen, ist, dass für mich auch die Diskussion herausgekommen ist, eine recht friedliche Art. Also, dass sie sich eine Art der Koexistenz vorstellen können. Von jetzt, also klar, aber mit der Bedeutung von der sexuellen Differenz. Und das ist eine Art etwas, wo ich merke, aus meinen politischen Erfahrungen heraus kann ich das wie nicht glauben. Dass das so friedlich geht. Auch, es ist auch diskutiert worden dort anhand von der Lehrerin, die dort war, um die Aggression, die das zum Beispiel jetzt bei männlichen Schülern auslöst, wenn klar sie in einer Stunde die Frauen separiert oder bevorzugt und mit denen arbeitet. Und sie sagt, es gibt keine Aggressionen bei den männlichen Schülern. Und die Frauen von hier haben gesagt, dass, also, sie hätten andere Erfahrungen gemacht. Und ich merke, wieso auf also gesamtgesellschaftliche Perspektive kann ich mir das schwer vorstellen.
Es geht mir genau gleich. Ich kann mir eigentlich die Folgen von dem, dass die Frauen Frauen ins Zentrum stellen und an dem arbeiten, nur in einem verstärkten Krieg eigentlich vorstellen.
Ich verstehe nicht genau, was du meinst mit verstärkt. Also die Folge davon ist ein verstärkter Krieg.
Ja.
Ja, das glaube ich auch. Also, was mir aufgefallen ist, wenn ich mit ihnen geredet habe, und das habe ich zweimal, dreimal, und ich habe das jedes Mal eigentlich wieder angetippt, was passiert, wenn das irgendwo, ja, ich sage jetzt einfach, sich die Machtfrage stellt, weil an dem Punkt, wo Frauen sich an Frauen orientieren, sich selber bewerten und in dem Sinn unabhängig werden von der Bewertung der Männer und dann eben auch nicht mehr müssen die Männer etwas zu lieb tun, damit sie gut bewertet werden, dann gibt das für die Männer ist das ein Entzug, also sie bekommen einfach weniger von den Frauen. Und es geht auch ihre Privilegien, also je mehr die sexuelle Differenz ausgeschafft wird, kommen ja dort auch also klare Forderungen raus an Veränderung von gesellschaftlichen Gegebenheiten. Und dort geht es immer um Privilegien der Männer. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die einfach da nicken und einverstanden sind.
Ich verstehe jetzt schon nicht ganz, warum wir uns also darum kümmern, plötzlich, was jetzt mit den Männern passieren wird. Also das kann uns ja eigentlich ziemlich gleich sein. Also ich meine, viel schlimmer als jetzt kann es ja eh nicht werden.
Ich glaube, es ist uns nicht gleich, weil wir uns nie damit auseinandergesetzt haben, was machen wir, wenn wir mit männlicher Gewalt konfrontiert sind. Und also wenn ich höre zum Beispiel, was abgeht, so am Rand von Frauendemonstrationen, und wie viel Angst, also an männlicher Gewalt, also wie schnell Männer gewalttätig werden. Und dass wir eigentlich immer mit Angst reagieren. Also wie oft wir auch in unseren Diskussionen sagen, ja, können wir das machen? Oder gibt es dann von den Männern noch mehr Gewalt zurück? Also ich glaube, es ist einfach auch eine Angst, was löst es aus?
Also ich würde das in Frage stellen, ob es noch mehr Gewalt ist. Ich glaube, es ist eher eine Gewalt, die wir, indem wir uns eine bestimmte emanzipatorische Unabhängigkeit geschaffen haben, mehr oder weniger können entziehen, oder? Aber wo wir dann, wenn